Herzlich willkommen zu einem neuen Markmobil-Mittelpunkt mit dem Titel Die große Lage. Ich melde mich aus einer krisenträchtigen Region, wo die Polizeifahrzeuge so aussehen. Hier in der Region stoßen Syrien, die Türkei, der Irak und der Iran aufeinander. Hier gibt es immer wieder Terroranschläge, deswegen traut sich die Polizei nur mit gepanzerten Fahrzeugen auf die Straße. Ursprünglich sollte diese Sendung davon handeln, dass uns in kürzester Zeit eine neue Flüchtlingswelle quer über den Balkan bis nach Europa bevorsteht. Je mehr ich mich aber mit der aktuellen Lage befasst habe, desto größer ist das Bild geworden, was ich mir davon verschafft habe. Und das muss ich euch unbedingt zeigen. Dazu schauen wir uns jetzt mal eine aktuelle Karte an.
Das große grüne Feld ist die SOZ, von der bei uns in den westlichen Medien nur sehr selten berichtet wird. Die SOZ ist ein Verteidigungsbündnis mit einem eher nichtssagenden Namen. Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Gegründet wurde die SOZ 2001, nachdem die NATO immer näher an Russland herangerückt ist. Die wichtigsten Mitglieder der SOZ sind Indien, Kasachstan, China und Russland. Insgesamt vertritt sie 40% der gesamten Weltbevölkerung. Umso erstaunlicher ist es, dass wir davon so selten etwas hören. Die festgeschriebenen Ziele der SOZ sind Frieden und Sicherheit, aber auch Wirtschaft und Handel. In den USA ist die SOZ schon als Anti-NATO und zweiter Warschauer Vertrag bezeichnet worden. Die blauen Länder hier auf der Karte arbeiten mit der SOZ zusammen, sind aber keine Mitglieder. Die haben Beobachterstatus oder sind Dialogpartner, wie es heißt. Die orangefarbenen Länder auf der linken Seite sind die NATO-Staaten. Allerdings hinkt die Karte hier an dieser Stelle mal kurz, denn das sind die NATO-Staaten im Jahr 1990. Ich nehme mal kurz die großen Buchstaben hier weg, damit das nicht so unübersichtlich wird. Bis 1990 war Europa noch durch einen eisernen Vorhang geteilt. Die grauen Länder rechts davon gehörten damals noch zur Sowjetunion bzw. zum Warschauer Vertrag. Als der eiserne Vorhang wegfiel, haben verschiedene westdeutsche Politiker und auch der amerikanische Verteidigungsminister James Baker den Russen versprochen, die NATO wird sich keinen Zentimeter nach Osten ausdehnen. US-Präsident George Bush sah die Sache zur gleichen Zeit damals aber ganz anders. Er wird mit den Worten zitiert, zur Hölle mit ihnen, also mit den Russen. Wir haben gesiegt und nicht die. Geopolitisches Ziel der Amerikaner war es ursprünglich, das sogenannte Intermarium zu erreichen, um dort einen Keil zwischen Europa und den Rest des großen eurasischen Kontinents zu treiben. Die östlichen Gebiete verfügen über große Ressourcen und eine gewaltige Manpower. Und die Menschen in Europa sind in der Lage, sehr hohe intellektuelle Leistungen zu erbringen, allerdings nur, wenn deren Gehirne auch entsprechend gefördert werden. Durch gute Bildung zum Beispiel. Gemeinsam hat dieser eurasische Kontinent die Chance, eine unangreifbare Weltmacht zu bilden. Das wollten die Amerikaner verhindern und stattdessen selbst Weltmacht werden. Und so hat sich die NATO in den letzten 30 Jahren Stück für Stück und Land für Land immer weiter an Russland herangerobbt und das Intermarium besetzt. Die Türkei ist hier deswegen so schraffiert, weil sie sich gerne aus der NATO lösen und lieber in die SOZ wechseln möchte. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum der türkische Präsident Erdogan bei uns in der Westpresse so verteufelt wird. Gleichzeitig mit dem Erstarken der NATO nach dem Zweiten Weltkrieg und der späteren Osterweiterung hat es in Europa einen enormen Verlust an intellektueller Leistungskraft gegeben. So waren in den 1950er Jahren die Menschen noch in der Lage, Bücher des Schriftstellers Thomas Mann zu verstehen, bei dem ein einzelner Satz durchaus über anderthalb Seiten gehen konnte. Heute reicht die Aufmerksamkeitsspanne bei vielen Europäern nur noch selten über ein paar Buchstaben einer Kurznachricht hinaus, und selbst die wird meist nur mit ein paar Emoticons beantwortet. Mittlerweile hat die NATO auch noch die letzten Staaten vor Russlands Grenzen zu ihren Partnerländern oder zu Beitrittskandidaten erklärt. Es sieht ganz danach aus, als plane das westliche Militärbündnis nun einen Angriff auf Russland. Und bei den verschiedenen neutralen Staaten wie Österreich, die Schweiz, Schweden und Finnland, die sich gerne aus diesem Konflikt raushalten wollen, wird das Wort neutral von der NATO inzwischen in Anführungszeichen gesetzt und sie werden durch die Blume oder auch ganz offen als Trittbrettfahrer diffamiert. Das war ein kurzer historischer Abriss für die jüngeren Zuschauer, damit ihr versteht, wie das alles zustande gekommen ist. Nun aber zur Situation von heute, zur großen Lage. Alle Angaben, die ich euch jetzt zeige, sind nachvollziehbar, stammen aus der Tagespresse der letzten ein, zwei Jahre und sind für jedermann im Internet nachvollziehbar. Hier oben im arktischen Ozean und auch in der Ostsee fahren heute westliche Kriegsschiffe umher. Die drei baltischen Staaten sind vollgestopft mit NATO-Panzern, die im Rotationsprinzip ausgetauscht werden. Über der russischen Exklave Kaliningrad dringen immer wieder NATO-Kampfjets in den Luftraum ein, um die Russen zu provozieren. Ich selbst habe bei meiner Fahrt durch Kaliningrad ein solches Manöver filmen können. Unsere deutsche Bundeswehr, aber auch andere NATO-Truppenteile stehen mit ihren Panzern heute in Polen vor der russischen bzw. weißrussischen Grenze. Am Himmel über Sachsen sind vor ein paar Tagen erst Geschwader von amerikanischen Black Hawk-Hubschraubern gesichtet worden, die unser Land Richtung Osten verlassen haben. Wie viel militärisches Material es in der Ukraine gibt, habt ihr vielleicht selbst schon in der Presse gelesen. Hinzu kommt die Lage im Donbass, einer militärischen Auseinandersetzung direkt an der Grenze zu Russland. Von der Insel Krim meldet der russische Geheimdienst FSB immer wieder versuchte Sabotage und Terrorakte. Dort sollten zum Beispiel Strommasten gesprengt oder Wälder in Brand gesteckt werden. In Rumänien und Bulgarien stehen NATO-Armeen und die dortigen Häfen sind Anlauf- und Versorgungspunkt für amerikanische Kriegsschiffe, die durch das Schwarze Meer bis an Russlands Küste fahren, wo es manchmal sogar zu beinahe Zusammenstößen mit der russischen Marine kommt. Im südlichen Kaukasus gibt es die ruhenden Konflikte mit Abchasien und Südossetien. Außerdem sind aus Tiflis Dokumente geleakt worden, die belegen, dass die USA dort ein Biowaffenversuchslabor betreiben und diese Waffen offenbar auch schon in Richtung Russland eingesetzt werden. Wenn ihr euch für dieses Labor interessiert, dann empfehle ich euch, den Markmobil-Mittelpunkt über das Labor des Todes anzuschauen. Den gibt's auch hier auf diesem Kanal. In Bergkarabach gibt es einen ruhenden Konflikt, wo es an der Grenze immer wieder zu Anschlägen und Provokationen kommt. Der Südosten der Türkei gilt als terrorgefährdetes Gebiet, wo immer wieder Bombenanschläge verübt werden. Hier in diesem Gebiet ist übrigens das Markmobil jetzt gerade stationiert. Im Nordirak sammeln sich seit Januar die militärischen Kräfte, die US-Präsident Trump aus Syrien abgezogen hat. Die sind nicht etwa nach Hause gegangen, sondern die sammeln sich jetzt hier, weil sie eventuell gegen den Iran eingesetzt werden sollen. Etwas weiter unten an der irakisch-syrischen Grenze gibt es noch versprengte Einheiten vom IS, die verschiedene Terroranschläge durchführen. Naja, und dass die Saudis sich in den letzten Jahrzehnten ein gewaltiges Arsenal an Waffen aller Art zugelegt haben, das dürfte wohl niemandem entgangen sein. Die Presse war voll von entsprechenden Berichten. Im Jemen tobt dagegen seit Jahren ein blutiger Krieg, von dem unsere Presse so gut wie gar nicht berichtet. Aber er tobt. Der Oman hat im Dezember verkündet, dass er seinen Luftraum für israelische Militärflugzeuge geöffnet hat, was mit einem möglichen Angriff auf den Iran in Verbindung steht. In der für die Ölwirtschaft so wichtigen Straße von Hormus und im Persischen Golf werden immer mal wieder westliche U-Boote gesichtet und die sind natürlich mit einem Backup von amerikanischen Zerstörern gesichert. In Afghanistan sind momentan noch verschiedene Armeen im Einsatz. Neben Amis und Franzosen übrigens auch die Bundeswehr, die Deutschland dort am Hindukusch verteidigt. Jetzt erst im Februar 2019 hat der US-Kongress eine immense Aufrüstung der US-Marine beschlossen. Sie soll 130 neue Kriegsschiffe bekommen, darunter Atom-U-Boote mit ballistischen Raketen und Flugzeugträger. Von denen, wenn man an den goldenen Herbst und den Untergang des britischen Imperiums denkt, ein Großteil mit ziemlicher Sicherheit im Indischen Ozean zum Einsatz kommen wird. Im September 2018 sind amerikanische B-52 Langstreckenbomber mit voller Bewaffnung über das südchinesische Meer geflogen. Und zwischen China und Taiwan gibt es immer wieder kreuzende Kriegsschiffe der Amerikaner, die derart provokant auftreten, dass sie fast mit den Schiffen der chinesischen Marine zusammenstoßen. Auch US-Flugzeugträger werden in diesen Gewässern regelmäßig gesichtet. In Südkorea sind amerikanische Truppenteile und Raketen stationiert, ebenso wie in Japan. Aus dieser militärischen Belagerung heraus war es übrigens Kim Jong-un aus Nordkorea, der die Chuzpe hatte, eine Testrakete quer über die japanische Insel bis in den Pazifischen Ozean zu feuern. Die kleine, hier auf der Karte kaum erkennbare Inselkette sind die Kurilen. Die sind schon lange ein Streitfall zwischen Russland und Japan. Im Moment gehören sie zu Russland. Aber wenn sie zu Japan gehören sollten, dann hat die amerikahörige japanische Presse schon vorgeschlagen, dass die Inseln doch ein hervorragender Standort für amerikanische Atomraketen seien. Hier oben rechts, außerhalb der Karte, kommt dann gleich die Beringstraße und dort liegt der US-Bundesstaat Alaska. Dort sind die USA und Russland nur 85 Kilometer voneinander entfernt. Selbstverständlich kreuzen dort amerikanische wie russische Kriegsschiffe, um jeweils das Territorium zu sichern. Der weiße Fleck hier ganz rechts ist natürlich kein weißer Fleck, sondern ein Teil des westlichen Pazifik. Dort kann es durchaus passieren, dass plötzlich drei amerikanische Flugzeugträger gleichzeitig mit den dazugehörigen Kampfjetgeschwadern auftauchen, um eine, wie es heißt, erweiterte Abschreckung durchzuführen. Zuletzt ist das im November 2017 so gewesen. Die Medien berichten davon, dass die Militärpräsenz der Amerikaner in diesem Gebiet gerade rapide anwächst. So, jetzt sind wir hier einmal rum. Habe ich noch was vergessen? Ah ja, Skandinavien. Hier oben in Norwegen darf die NATO laut Vertrag zwar nicht mit Soldaten stationiert sein, aber es wird berichtet, dass die USA dort bereits erhebliche Mengen von Militärgerät und Munition eingelagert haben. In den neutralen Staaten Finnland und Schweden wird nahezu jedes Jahr ein NATO-Manöver mit Panzern und Zehntausenden Soldaten durchgeführt. Der stellvertretende russische Innenminister hat vor wenigen Tagen davon berichtet, dass in der Wolga-Region durch unsere westlichen Geheimdienste gezielt Unruhen in der Bevölkerung geschürt werden sollen. Außerdem hat er veröffentlicht, dass momentan eine große Anzahl von islamischen Dschihad-Terroristen mit Helikoptern aus dem Bereich Afghanistan-Tadschikistan an die südliche russische Grenze geflogen werden. Allerdings hat er nicht gesagt, von wem, und er hat auch keine genauen geografischen Angaben gemacht, deswegen kann ich das hier nur so ungefähr einzeichnen. Lasst die Karte ruhig mal ein bisschen auf euch wirken. Das ist die Situation, in der wir uns jetzt, Ende Februar 2019, befinden. Bei den Dingen, die ich hier eingezeichnet habe, handelt es sich wohlgemerkt nur um das bewegliche Material und nur um das, was aus der öffentlichen Presse bekannt ist. Von Atomraketen, von Militärbasen und von Geheimarmeen, wie zum Beispiel der vielbeschworenen 5. Kolonne Amerikas in Russland, haben wir da noch gar nicht gesprochen. Das ist unsere Situation heute. Und nun werfen wir mal einen Blick auf die Kriegskasse des Pentagon. Die wird jedes Jahr vom amerikanischen Kongress offengelegt. Besorgniserregend ist dieser Balken hier ganz rechts. Obwohl gerade die US-Truppen aus Syrien und Afghanistan abgezogen werden, was ja eigentlich eine erhebliche Einsparung von Kosten mit sich bringen sollte, haben die USA ihren Militärhaushalt für 2019 so drastisch erhöht wie in den letzten 6 Jahren nicht mehr. Die Frage ist, wird hier Geld für einen großen Krieg bereitgestellt? Vielleicht sogar für einen Krieg gegen die SOZ? Diese Woche haben sich die Präsidenten von Russland, der Türkei und dem Iran in Sotschi getroffen. Bei dem Treffen von Putin, Erdogan und Rouhani ging es um einen drohenden Krieg zwischen dem Westen und dem Iran, von dem möglicherweise auch die Türkei betroffen sein wird. Der israelische Premier Benjamin Netanyahu hat in einer Videobotschaft auch schon ganz offen zugegeben, dass er ein Interesse an einem Krieg mit dem Iran hat. Allerdings wurde das Video noch am selben Tag wieder gelöscht und Netanyahus Büro hat die Kriegsaussage abgeschwächt. Und jetzt kommt noch eine aktuelle Information, die ich selbst beisteuern kann und die dafür gesorgt hat, dass diese Sendung überhaupt entstanden ist. Ich komme gerade aus dem Irak und dort habe ich unter anderem in dem Flüchtlingscamp in der Nähe der Stadt Ashti gefilmt. Natürlich kann ein Fremder nicht einfach so in ein Flüchtlingscamp rein, dort sind 11.000 Leute, die wollen ihre Ruhe haben und sollen sie auch haben. Und ich musste mich registrieren lassen beim Campmanager und ich musste auch noch zum Polizeichef der Stadt Ashti fahren. Und die haben sich alle meine Daten kopiert und den Pass auch fotokopiert. Und während dieses Registrierungsprozesses tauchte plötzlich ein sehr ranghoher UNHCR-Flüchtlingshilfswerksmitarbeiter auf und wir sind ins Gespräch gekommen. Es war ein sehr langes Gespräch, wir waren uns beide sehr sympathisch, haben uns angeregt unterhalten und er hat mich dann zum Schluss gefragt, na Marc, wie lange gibst du denn diese Region hier, Kurdistan, Nordirak noch? Und ich habe gesagt, ja, ihr habt ein ganz gutes Wachstum, es könnte sein, so 20 Jahre gibt es das hier bestimmt noch. Das ist deswegen alles hier so vage, es ist Nahe Osten, hier zerfallen auch mal gewisse Territorien. Deswegen war meine Aussage in der Richtung. Und daraufhin hat dieser sehr ranghohe Flüchtlingshilfswerksmitarbeiter, der für eine große Anzahl von Camps dort verantwortlich war, den Kopf geschüttelt und hat gesagt, wir haben alle Hoffnung verloren. 2-3 Monate noch. Dann gibt es von hier aus Krieg gegen den Iran. Von Willy Wimmer wissen wir, dass bevor ein Krieg ausbricht, von der NATO jeweils die Flüchtlingsströme geplant werden. Die Leute, die mit Flüchtlingen zu tun haben, besonders die Hochrangigen, sind also diejenigen, die auch zuallererst informiert werden, wenn so etwas ins Haus steht. Und er hat mich darüber informiert, dass in der Stadt Kirkuk momentan die US Airbase ausgebaut wird für einen Luftangriff gegen den Iran. Es gibt im Nordirak etwa 100 dieser Flüchtlingscamps und viele von ihnen sind so groß wie eine Kleinstadt.
Das hier hinter mir ist ein weiteres Flüchtlingscamp. Es befindet sich unweit der Stadt Baadre in Nordkurdistan, Irak. Ich will euch keine Angst machen. Ich berichte euch ganz sachlich, was ich hier sehe. Im ganzen Land, hat man mir gesagt, gibt es etwa 1 Million Flüchtlinge oder Iraker, die kein Zuhause mehr haben. Sie leben in solchen Lagern wie diesem. Normalerweise haben die Lager etwa eine Größe von 10.000 Leuten, so auch das hier hinter mir. In Personen wird ja nicht unbedingt gerechnet, man rechnet hier in Familien. Man hat mir gesagt, hier stehen 3.000 Zelte und 3.000 Familien leben darin. Es muss also, wenn es 1 Million Flüchtlinge hier gibt, etwa 100 dieser Lager geben. Und ich habe sie auch gesehen im ganzen Land. Natürlich nicht alle, sie sind weit verstreut. Hier in Kurdistan, Irak, sind jetzt 1 Million Menschen ohne Heimat und sie leben in Zelten. Und ich habe in 2 Lagern jetzt gefragt. Sie wollen alle nach Deutschland. Alle. Ich berichte euch das ganz sachlich. Ich will euch nicht aufhetzen gegen Flüchtlinge oder für Flüchtlinge. Das ist mir alles völlig wurscht. Ich berichte euch einfach das, was ich hier sehe. Und wenn die hier Krieg zwischen dem Iran und dem Irak machen, dann stimmen diese Menschen mit den Füßen ab und die Richtung, die sie abstimmen, die heißt dann Nordwesten. Das sind wir. Das ist deren Ziel. Sie wissen nichts von Belgien, Dänemark, von der Slowakei, vom wunderschönen Slowenien. Noch nie was gehört. Alle sagen nur Almania, Almania, Almania. Ich bin kein Rechter, ich bin kein Linker, ich bin ein ganz sachlicher Journalist und berichte euch nur das, was ich hier von den Sicherheitsleuten gehört habe und was mir die Flüchtlinge auch selbst erzählt haben. Hier hat jemand eine Maschinerie in Gang gesetzt, die einen unglaublichen Sog in Richtung Deutschland erzeugt hat. Dagegen werden wir uns schützen müssen oder wir werden hoffnungslos von diesen Menschen überrannt. Und ich berichte hier nur aus Nordkurdistan, Irak. Von den anderen Flüchtlingscamps in anderen Ländern, beispielsweise in Syrien, in der südöstlichen Türkei, habe ich darüber noch gar nicht gesprochen. Das ist die Situation, auf die wir uns in diesem Jahr 2019 vorbereiten müssen. Ich wünschte, ich könnte euch bessere Nachrichten schicken. Wenn ich in diese Camps reingehe, es sind alles sehr freundliche Menschen. Sie leben auch wie eine Familie zusammen, das haben sie mir selber erzählt. Sie vertragen sich, auch wenn sie unterschiedliche Religionen haben. Sie verstehen, dass sie in einer Notlage sind. Sie träumen einfach, genau wie ihr das in Deutschland wahrscheinlich auch machen würdet, von einem besseren Leben. Und irgendjemand hat denen vorgegaukelt, dass das Ziel für ein besseres Leben unser Land ist, unser kleines Deutschland, dieses winzige kleine Land auf dem riesigen Globus. Wir müssen unser Land schützen, irgendwie. Das wird sowohl für die Menschen, die hier hinten sich Hoffnung machen, nach Deutschland kommen zu können, als auch für uns Europäer. Ansonsten eine riesige Katastrophe.
Unter den 11.000 Menschen im Camp Ashti gibt es ganze zwei, die Englisch sprechen. Einer von ihnen ist Namir. Er stammt aus der kleinen Ortschaft Salahaddin und hat in Bagdad Journalistik studiert. 2014 haben IS-Terroristen seine Ortschaft überfallen, daraufhin ist er geflüchtet. Seit 5 Jahren lebt er mit seiner Familie jetzt in einem Zelt. Ich habe ihn gefragt, ob er denn sagen kann, wie viele der 11.000 Campbewohner denn nach Deutschland kommen wollen.
Do you have any idea how many of these 11,000 people want to come to Germany?
If God will, me first one, I hope to go to Germany because this is my...
Wenn Gott will, dann würde ich gerne der Erste sein, denn Deutschland ist mein Lieblingsland. Ich denke, alle dieser 11.000 Menschen hier wollen gerne nach Deutschland kommen. Ist das wahr? Alle 11.000 aus diesem Camp wollen zu uns kommen, frage ich nach. Ja, alle, du kannst mir glauben, wirklich alle. Denn Deutschland ist so ein wunderschönes Land.
Because Germany, no, is a so beautiful city.
Weißt du, dass wir 1 Million Obdachlose in Deutschland haben? Nein, sagt Namir. Weißt du, dass wir 20% Arbeitslose in Deutschland haben? Ist das wahr? Nein, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Hast du gehört, dass letztes Jahr 700 Deutsche durch Flüchtlinge umgebracht worden sind?
Have you any information about Germany?
Warum willst du in unser Land kommen und nicht nach Polen oder Belgien? Wenn wir Fernsehen schauen, in die Massenmedien oder auch in die sozialen Medien, dann sehen wir nur, wie wunderschön Deutschland ist. Warum zeigen die nur die schönen Seiten und über die schlechten Seiten hören wir nichts? Warum?
Okay.
Das ist meine Frage an alle. Warum zeigt ihr mir nur die schönen Seiten von Deutschland und die schlechten verschweigt ihr? In meinen Gedanken ist Deutschland ein wunderschönes und sicheres Land. Ich hoffe, dorthin kommen zu können. Aber wenn es bei euch genau solche Terrorattacken gibt wie bei uns, warum sollte ich dorthin gehen? Ich habe das nicht aufgebauscht und ich habe es auch nicht klein geredet. Besonders wenn ihr Zuschauer von staatlichen deutschen Behörden seid, schickt einen Gesandten hierher, der meine Aussagen überprüft. Das kann in 2-3 Monaten losgehen, dass die sich auf den Weg machen. Wir müssen uns staatlicherseits darauf vorbereiten. Ob jetzt mit LKWs voller Plüschteddys oder mit hohen Zäunen, ist erstmal völlig dahingestellt, aber vorbereiten müssen wir uns auf diese Situation.
Ich glaube, dieses Thema hat das Potenzial, Europa schweren Schaden zuzufügen, dem Raum der Freizügigkeit, dem Schengen-Raum. Deshalb stimmen wir auch darin überein, dass gerade der Außengrenzenschutz ein zentraler Punkt ist, um auch illegaler Migration zu begegnen.
Die starke europäische Lösung kann nur ein funktionierender Außengrenzschutz sein. Wir müssen entscheiden, wer nach Europa kommen darf und nicht die Schlepper.
Ich will euch mal, und auch das gehört in diese Sendung, kurz erläutern, wie Kriegspropaganda funktioniert und wie man sie erkennen kann. Dazu stellen wir uns zwei Völker vor und die haben jeweils eine Regierung. Das kann ein König sein oder eine ins Amt gehobene Deep State-Vertreterin oder eine demokratisch gewählte Regierung, völlig egal. Nun hat eine dieser Regierungen Interesse an einem Krieg. Entweder weil sich damit eine große Menge Geld verdienen lässt oder weil sie seit langem einen starken Hass auf das andere Volk hegt. Die Gründe können ganz unterschiedlich sein. Nun kann man den Völkern aber nicht einfach sagen, zieht los und macht Krieg. Dann muss die Regierung nämlich damit rechnen, dass sich das Volk gegen sie selbst erhebt, weil das Volk naturgemäß keinen Krieg will. Also organisiert sich die Regierung einige Leute, die sie mit Geld und Informationen ausstattet, und diese Leute betreiben dann die Massenmedien. Als Verleger oder als Moderator oder auch als Journalist zum Beispiel. Mit so einer grauen Suppe braucht man den Leuten aber nicht zu kommen. Die Medien müssen fetzig und bunt sein, damit die Menschen sie mögen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Die Menschen müssen diese Systemmedien mögen. Und die fangen nun an, ihre Botschaften unter das Volk zu streuen. Vor allem fangen sie aber an, die Völker zu teilen. Das kann man zum Beispiel machen, indem man das Volk der anderen immer wieder als minderwertig und primitiv darstellt. Das ist ein Vorgang, der eine sehr lange Zeit in Anspruch nimmt. Manchmal dauert er mehrere Generationen. Erst zögerlich, dann immer deutlicher fangen die Völker an, sich voneinander abzugrenzen. Das passiert aber nur in ihren Köpfen. Es sind links und rechts noch genau dieselben Menschen. Und dann tauchen schrittweise in den Medien Schlagzeilen mit immer brutalerer Wortgewalt auf. Zum Beispiel, die B-Menschen führen einen Mordfeldzug in ganz Europa durch. Und die anderen bekommen vielleicht zu hören, die A-Menschen planen einen neuen Holocaust. Und auf der Stufe der Propaganda sinkt dann beim Volk die Hemmschwelle, gegen die anderen in den Krieg zu ziehen. Mordfeldzug, Holocaust. Ich habe ganz schön krasse Beispiele für diese Schlagzeilen gewählt, stimmt's? Aber sie sind echt. Sie stammen aus unserer Presse von dieser Woche. Der amerikanische Vizepräsident Mike Pence hat dem Iran vorgeworfen, er würde einen neuen Holocaust, also die massenweise Vernichtung von Juden, planen. Zumindest stand das so bei uns überall in der Presse. Und US-Außenminister Mike Pompeo beschuldigt den Iran, einen Mordfeldzug in ganz Europa durchzuführen. Wenn das stimmen würde, dann müssten wir von Finnland bis Portugal Leichenberge auf den Straßen haben oder zumindest eine deutlich gestiegene Anzahl von ungeklärten Todesfällen. Aber nichts von dem ist zutreffend. Die beiden Aussagen können also getrost als Kriegspropaganda eingestuft werden. Moment, jetzt wird's aber wirklich interessant. Innerhalb von nur wenigen Stunden ist sowohl diese Schlagzeile als auch der von Pompeo beschworene iranische Mordfeldzug durch Europa bei zahlreichen Medienunternehmen in eine neutrale Einheitsschlagzeile umgeschrieben worden. Auch in Österreich. Fast wortgleich ist jetzt zu lesen, USA fordern Europäer zum Ausstieg aus Iran-Atomabkommen auf. Eine gleichgeschaltete Presse in Deutschland und Österreich innerhalb von nur weniger Stunden. Zurückverfolgen lässt sich diese nachträgliche Änderung übrigens an der URL der jeweiligen Artikel, die häufig nach der Schlagzeile benannt werden. Die URL ist ein technischer Vorgang und wird bei späteren Textänderungen natürlich nicht mit umgeschrieben. In zahlreichen Medienhäusern heißt es nun, unser Angebot wurde aktualisiert. Die Frage ist nur, von wem? Es muss also jemanden geben, der mächtiger ist als der US-Außenminister und der US-Vizepräsident und der diese Schlagzeilen auf breiter Front rückgängig machen kann. Wer könnte das wohl sein?
Let's be clear on one thing. The corporate media in our country is no longer involved in journalism. They're a political special interest, no different than any lobbyist or other financial entity with a total political agenda. And the agenda is not for you, it's for themselves.
Nochmal kurz zurück zu der 1 Million Flüchtlinge, die es in Kurdistan Nordirak gibt und zu den anderen Lagern in Syrien und auch hier im Südosten der Türkei. Wir schauen uns mal eine Karte an. Wenn das US-Militär von hier aus eine Attacke gegen den Iran startet, dann beginnen diese Menschen zu fliehen. Nach Osten, in Richtung Iran, können sie nicht, dort ist dann Krieg. Nach Süden können sie nicht, dort tummeln sich momentan noch die letzten IS-Kämpfer, vor denen sind sie ja geflohen. Nach Westen können sie nicht, weil in Syrien noch Krieg herrscht. Sie werden also versuchen, nach Norden, in die Türkei durchzubrechen, um nach Europa zu gelangen. Zwar hat die Türkei diese Grenzregion stark gesichert, aber es gibt Hinweise darauf, dass genau diese Grenzregion im Augenblick von innen heraus destabilisiert wird. Ich selbst habe vor wenigen Tagen im Zentrum der Grenzstadt Cizre miterlebt, wie sich abends, kurz nach Geschäftsschluss um 22 Uhr, junge Männer auf den Straßen sammeln und sich gegenseitig eine Straßenschlacht liefern. Und später entspann sich dann ein stundenlanges Katz-und-Maus-Spiel mit den Panzern von Armee und Polizei. Wenn sich diese Ausschreitungen noch weiter häufen, dann gerät die Staatsmacht hier an ihre Grenzen, eine unkontrollierte Lage entsteht und dann bildet sich genau hier in Cizre ein Schlupfloch für 1 Million Flüchtlinge aus dem Nordirak.
Das war der aktuelle Markmobil-Mittelpunkt zum Thema die große Lage. Eine kleine Anekdote möchte ich noch anfügen. In dem Flüchtlingscamp in Ashti, wo ich gefilmt habe, bin ich selbstverständlich auch mit Kindern in Berührung gekommen. Ich war dort eine willkommene Abwechslung zum tristen Lageralltag. Und durch meine jahrelange Erfahrung mit Kindern habe ich natürlich einen ganz guten Draht zu dem und habe in der Menge einem kleinen Mädchen über den Kopf gestreichelt. Daraufhin hat das Mädchen meine Hand genommen und sie so geküsst. Dieses Mädchen war 4 Jahre alt. Sie hat keine Ahnung von Betteln und sie weiß auch nicht, wo Deutschland liegt. Sie gehört zu einer Familie von Vertriebenen, die durch den IS ihre Häuser verloren haben. Wenn es zu einem Kriegsausbruch kommt zwischen dem Iran und dem Irak, wird sich diese 1 Million Menschen auf den Weg machen. Ihr Ziel ist Deutschland oder zumindest Zentraleuropa. Wir Zentraleuropäer müssen uns gerade jetzt für den Frieden stark machen und vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob es der richtige Weg ist, den wir bis jetzt gegangen sind. Seit Jahren demonstrieren wir für den Frieden und es hat sich nichts geändert. Im Gegenteil, die Bedrohung ist größer und größer geworden. Vielleicht wäre es jetzt an der Zeit, dass wir uns an die Medien, an die Systemmedien wenden. Die produzieren diese Kriegspropaganda und sie bringen uns diese Propaganda in die Köpfe. Das war der aktuelle Markmobil-Mittelpunkt zum Thema die große Lage. Bis dann. Tschüss.